geht Klimper. Dieses geht Rätsel beim Singen. Dieses geht Zupfe an der Gitarre. Kann doch kein Mensch mehr hören. Und ich will es auch nicht mehr hören. Und was euch alle hier betrifft, euer Geld, behaltet es einfach. Ich will es nicht mehr haben. Stattdessen solltet ihr...
Hier endet der Prophet. Ich lese Amos 5, 21. Der Herr sagt, ich hasse eure Feste und kann eure Feiern nicht ausstehen. Eure Brandopfer und Speiseopfer sind mir zuwider. Das gemästete Vieh, das ihr für das Opfermahl schlachtet, kann ich nicht mehr sehen. Hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder. Euer Harfengeklimper ist mir lästig. Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit sollen das Land erfüllen, wie ein Strom, der nie austrocknet. So war das, als der Prophet Amos aufgetreten ist in Bethel. Das war damals ein Heiligtum. Also der hat wahrscheinlich auch, stand irgendwie am Rande dieses Heiligtums, so stelle ich mir vor, und hat dann über diese versammelten Menschen, die zum Gottesdienst da waren und alle irgendwie andächtig, erfreut, ich weiß nicht wie, zu dem Gottesdienst kamen und hat ihnen diese Worte entgegengebrüllt, entgegengesagt. Ich nehme mal an, es war eher laut, weil er muss sich ja irgendwie verständlich machen. Und das ist eigentlich die klassische Arbeit eines Propheten, was er hier tut. Wir haben ja vielleicht die Vorstellung, ein Prophet sei so ein schrulliger Mann, der mit gewaltigen Worten die Zukunft vorhersagt. Also von Johannes hat man noch so ein bisschen, dem Letzten in der Reihe hat man noch so ein bisschen in Erinnerung, seinen ein Kamelhaarwandel, der Heuschrecken ist und sonst auch ein paar komische Dinge tut. Aber Propheten machen das eigentlich zum wenigsten Teil, wenn man mal reinguckt, dass sie irgendwie Zukunft voraussagen. Das auch, ja. Aber eigentlich deuten sie die Gegenwart. Also sie gehen hin und haben schon was gesehen von der Zukunft, aber ihre Hauptaufgabe ist dann, das sozusagen zu vermitteln, den Menschen, die zum Beispiel gerade Gottesdienst feiern. Und Amos sagt das in einer ganz bestimmten Situation sehr konkret. Also ist erstmal auch jetzt nichts, hat erstmal jetzt gar nichts mit uns zu tun, sondern das hat der Amos denen damals in diesem Heiligtum an dem bestimmten Tag gesagt, in dieser ganz bestimmten Situation. Die Situation, wie war die damals? Wenn die Propheten aufgetreten ist, dann hat man immer so ein Gefühl, es riecht nach Untergang. Das hat's für den Amos auch gerochen, für den Rest eigentlich nicht so. Also das war zu Zeiten eines Königs, der Jerobeam hieß, und das Volk war da, also das Volk Israel, Volk Gottes, war damals schon zweigeteilt. Es gab einen Südstaat, der war Juda, es gab einen Nordstaat, den nannte man Israel. Wie wir alle wissen, kann man auch mit zwei Staaten die ganze Zeit ganz gut leben, wirtschaftlichen Erfolg haben und ähnliche Dinge. Das war damals auch so. Also es war jetzt nicht so, hat nicht so alles nach Untergang gerochen. Der Amos war auch einer der ersten Propheten, also es war überhaupt der erste, der verschriftlicht worden ist, muss man sagen, also der ein eigenes Buch gekriegt hat. Die Reihenfolge, so wie sie bei den Propheten hinten ist, ist nicht ganz so, wie es historisch war. Amos müsste da weiter nach vorne, wenn es historisch wäre. Und die zwei Staaten haben nach dieser Situation noch 140 Jahre, also haben seit 140 Jahren existiert. Und auch danach war der Untergang tatsächlich nochmal, jetzt muss man gucken, man weiß nicht so genau, wann es war, der Jerobeam hat lang regiert, aber mindestens noch 25 Jahre weg. Also es war noch einige Zeit, es war wirtschaftlich auch wohl gar keine schlechte Zeit, soweit ich das nachgelesen habe. Also war eigentlich alles in Ordnung. Man musste da nicht zwangsläufig von Untergang reden. Und dann kommt der Amos. Also man muss sich das jetzt nicht vorstellen bei der Baptistengemeinde in Oberramstadt, sondern der hat es schon irgendwie im Kölner Dom gemacht oder Das war bei zu Anlass eines wichtigen Gottesdienstes so. Also es war jetzt und sagt, die Gottesdienste gefallen mir nicht mehr. Das richtet er im Namen Gottes aus. Ja, was ist los mit Gott? Gott ist doch eigentlich der Erfinder der Gottesdienste. Der wollte doch immer, dass man eigentlich hier feiert. Und der hat sich doch eigentlich immer gefreut, wenn Gottesdienste gefeiert werden. Also es zieht sich ja auch bis später. Jesus hat da durchaus Freude gehabt am Feiern. Und der Vers 24, der deutet es ja dann an, also dieser Vers sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Der Gottesdienst passt irgendwie nicht zur Situation oder zu ihrem Verhalten. Oder es passt nicht, Gottesdienst zu feiern für sie. Ich lese mal, was eigentlich nicht passt. Nochmal ein paar Verse mehr aus Amos, wo er sich auch an das Volk wendet. Bei den Propheten ist ja immer, auch innerhalb der Bücher, nicht so ganz klar, wann und wo hat er das gesagt, zu wem hat er das gesagt. Das muss man manchmal sich denken und manchmal wird es auch nicht klar, wenn man denkt. Also es ist auch nicht klar, in welcher Reihenfolge oft das sind Propheten. Auch die historische Reihenfolge bei Propheten ist oft nicht immer so klar. Das sind oft so Bücher, wo man halt irgendwie, wo einer aufgeschrieben hat, die Sprüche, die so Propheten gesagt haben. Also aber deshalb vom Anfang, Amos 2, 6. Hört, was der Herr sagt. Auch ihr Leute von Israel, also das sind genau die, die da Gottesdienst feiern, habt Verbrechen auf Verbrechen gehäuft. Darum verschone ich euch nicht. Ihr verkauft ehrliche Leute als Sklaven, nur weil sie ihre Schulden nicht bezahlen können. Ja, ihr verkauft einen Armen schon, wenn er euch eine Kleinigkeit wie ein paar Sandalen schuldet. Ihr giert sogar nach der Asche auf dem Kopf der Verzweifelnden und wendet jeden Trick an, um die Schwachen um ihr Recht zu bringen. Vater und Sohn missbrauchen dasselbe Mädchen. Mit all dem befleckt ihr meinen heiligen Namen. Neben jedem Altar streckt ihr euch auf Kleidern aus, die ihr den Armen als Pfand abgenommen habt. In eurem Heiligtümern trinkt ihr Wein, den ihr als Ersatz für nicht bezahlte Schulden eingefordert habt. Und in Amos 8 kommt nochmal so etwas Ähnliches. Hört her, ihr Unterdrücker und Ausbeuter. Euer ganzes Tun zielt darauf ab, die Armen im Land zu ruinieren. Ihr sagt, wann ist endlich Neumondfest vorbei? Wann ist endlich der Sabbat vorüber? Dann können wir unsere Speicher öffnen und Korn verkaufen, das Getreidemaß kleiner machen und das Gewicht, mit dem wir das Silber zur Bezahlung abwiegen, größer, die Waagbalken verstellen und sogar noch den Abfall mit Gewinn loswerden. Ziemlich modern. Also, es geht um Konflikt zwischen Arm und Reich, wenn ich das richtig verstanden habe, um die Versklavung von Menschen, um sexuelle Verfehlungen, um Betrug, um eine Justiz, die zugunsten von Reichen und Herrschenden entscheidet. Ich könnte auch sagen, es geht wie immer um Geld, Sex und Macht in irgendeiner Variante. Und interessant ist eine Sache, die zweimal vorkommt, das ist die Sache mit den Sandalen. Also das scheint den Amos und auch Gott besonders zu ärgern, dass man Leute für ein paar Sandalen versklavt. Also einen Menschen und eventuell seine ganze Familie für Jahre versklavt, nur weil er ein paar Sandalen nicht bezahlen konnte oder auf Kredit gekauft hat. Und diese Menschen, die an all dem, was jetzt hier der Amos aufgelistet hat, die daran teilnehmen, diese Menschen beteiligen sich an dem Gottesdienst offensichtlich. So scheint die Situation zu sein. Und das passt Gott nicht. Weil natürlich haben die damals schön gesungen. Also das Gekrächze kann vermutlich nicht darin bestehen, dass die schlecht gesungen hätten. Aber es hat einfach nicht gepasst. Das klingt schlecht wegen der Umstände und der Gottesdienst ist einfach hohl. Deshalb gefällt Gott das nicht. Und ich habe mich dann gefragt, hat es eigentlich keiner gesehen? Haben sie das irgendwie selber gar nicht mehr wahrgenommen? Hat keiner den Widerspruch gesehen zwischen dem, dass sie einen Gottesdienst feiern und wie sie irgendwie handeln? Also es hat sicher eine Rolle gespielt in der damaligen Zeit, dass eine gewisse falsche Sicherheit da war. Das kann man in manchen Psalmen nachlesen, kann man auch sonst im Alten Testament immer wieder nachlesen, dass sich eigentlich das Volk Israel sehr sicher war, dass sie für ewig in diesem Land bleiben werden, dass Gott schon dafür sorgen wird, egal was passiert. Das war das eine. Also deshalb sind sie sicher, haben sie das sicher auch alles nicht so, vielleicht auch nicht so ernst genommen, weil sie waren sich relativ sicher, dass sie das gesegnete Volk sind und dass sie deshalb ewig nicht angetastet werden. Und dass Gott am Ende, wenn er eingreift, immer zu ihren Gunsten eingreifen wird. Auch sehr weltlich, dass sie in diesem Land für immer bleiben werden und dass es ihnen gut gehen wird. Manches, was da steht, ist, auch wenn wir es heute nicht so richtig verstehen, formal auch nicht falsch. Also gerade die Sache mit den Sandalen. Klar, das kommt uns heute ein bisschen, stößt uns heute ein bisschen übel auf, dass man im Volk Gottes Menschen versklaven konnte, aber man konnte. Und vielleicht konnte man sogar formal, wenn man es richtig argumentiert, auch einen wegen zwei wegen einem Paar Schuhe tatsächlich versklaven. Ich habe es nicht bis ins Detail, ich habe mir die Sache mal angeguckt. Aber wenn man juristisch geschickt genug ist, kriegt man das formal wahrscheinlich sogar hin, dass man den versklaven kann. Das Interessante ist, dass das einfach in keinem Verhältnis steht. Wahrscheinlich waren Schuhe damals ein bisschen mehr wert, wie sie heute sind, auch im Vergleich zu dem, was die Leute gekriegt haben. Aber es steht trotzdem natürlich in keinem Verhältnis, einen wegen ein paar Schuhen, eventuell mit seiner ganzen Familie, für Jahre einfach zu versklaven. Vielleicht steckt dahinter, dass man sich schon bestimmten Lebensstil dann einfach zurecht argumentiert hat. Also man hat gesagt, ist doch vor Gott ist das alles formal so, wie ich das mache, schon irgendwie gerecht. Das passt schon, das kann ich hinargumentieren. Das kann ich schon verantworten. Vielleicht sind auch bestimmte Dinge in einer gewissen Schicht nicht mehr aufgefallen. Also ich schulde dem einen Gefallen, er schuldet mir einen Gefallen, das passt ja irgendwie und irgendwie lebt man so zusammen, man merkt das gar nicht mehr so richtig. Man rutscht da in was rein und jeder tut dem anderen Gefallen, jeder schuldet einem etwas und es funktioniert ja auch ganz gut. Und die Grenzen zur Bestechlichkeit sind da immer fließend dann. Recht und Gerechtigkeit fließen lassen wäre in der Situation natürlich gewesen, dass man die ungerechten Verhältnisse versucht zu beseitigen. Dass man die Arme würdig und gerecht behandelt. Das würde allerdings bedeuten, dass es eben einen Verzicht auf Reichtum und Macht gäbe, auf Privilegien, dass es einen Verzicht auf Recht gäbe. Also, dass man sowas wie Gnade bei ein paar Sandalen gewähren müsste. Und dann hätten die Gottesdienste vermutlich auch Gott wieder gefallen. Also was er ja kritisiert ist, dass das irgendwie nicht passt. Stattdessen kriegt der Amos, und da ist er auch wieder ganz guter Prophet, die Empfehlung, dass er besser verschwindet. Und auch mit einem üblen Argument, was auch in der heutigen Zeit so fallen könnte. Im Süden werden sie einen wie dich durchfüttern, sagt der hohe Priester zu ihm, als er im Tempel auftritt. Das ist deshalb interessant, weil der Amos aus dem Süden kommt. Also sie sagen, geh doch mal wieder daher, wo du hergekommen bist, Junge. Hier brauchen wir dich und dein Geschwätz eigentlich. Also damals wie heute ist so ziemlich jedes Argument recht, um einen Unbequemen mal loszuwerden. Das ist immer alles besser, als sich zu verändern. Gut, soweit so damals, nun zu heute. Der Prophet spricht zu Israel und nicht zu uns. Das war's dann. Dann könnte ich eigentlich aufhören hier. Das zweite wäre, ich bin nicht der Prophet der Baptisten von Oberramstadt und ich habe auch keine Visionen. Dann wäre es das auch gewesen. Dazu ist mir mindestens noch ein Punkt eingefallen. Es ist ja im Neuen Testament auch gelegentlich davon die Rede, also wer es nachlesen will in 1. Korinther 14, dass es Menschen gibt, die prophetische Weissagungen machen kann. Und ich glaube, viele Leute haben sich da über lange Zeit auch darunter vorgestellt, dass Menschen auftreten, die sozusagen immer sagen können, wie die Zukunft ausgeht und wie sie dann auch für die Christen vielleicht gut ausgeht und was alles an Furchtbarem kommt. Ich glaube aber, dass Paulus damit Menschen gemeint hat, die schon vielleicht einen Blick haben für die Zukunft, die aber dann auch ganz klar sagen, was in der Gegenwart schiefläuft. Vielleicht sollten wir dafür beten, dass es auch in unserer Gemeinde solche Menschen gibt, die das können, die sozusagen etwas sehen, etwas wahrnehmen, etwas gezeigt kriegen von der Zukunft und uns dann auch sagen, was das für die Gegenwart bedeutet. Wenn man jetzt dafür betet, muss man aufpassen, weil das wird konkret. Das sieht man dann, wie es ausgegangen ist mit Amos. Der hat dann schon sehr konkrete Dinge gesagt. Das könnte auch dann bei Dingen enden, wo wir uns bei Dingen enden, wo wir uns verändern müssen. Vielleicht würde der Mensch auch ähnliche Schwierigkeiten kriegen wie Amos, dass man sagt, kommst aus einer anderen Gemeinde, geh da wieder hin oder so. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt noch keinen so einen gesehen. Dritter Punkt. Ich predige heute, also dürft ihr von mir auch ein bisschen was zur Aktualisierung erwarten. Obwohl ich jetzt kein Prophet bin und obwohl der Text in eine bestimmte Situation geht, versuche ich es doch. Und ich versuche es in dem Bewusstsein, dass wir hier natürlich als sehr unterschiedliche Menschen sitzen. Ich bin mir schon klar, dass wir auch in unserer Gemeinde ein gewisses Gefälle haben. Es gibt Menschen, von denen weiß ich, dass sie mehr verdienen als ich. Es gibt aber auch Menschen, die verdienen sehr viel weniger als ich. Und es gibt Menschen, die sich, wenn man konkrete Dinge sagt, leicht verunsichern lassen und sich unter Druck bringen lassen. Und andere, die sagen, ach, lass ihn mal schwätzen. Für mich betrifft es nicht. Also ist mir schon bewusst, ich sage trotzdem jetzt nur ein paar Dinge als Anmerkungen. Ich vergleiche mir alles, was ich sonst so sage, wenn ich über Propheten rede, also über fairen Handel und so. Das werdet ihr heute nichts davon hören. Einfach nur noch drei Anmerkungen. Gemeinde nimmt ja für sich in Anspruch und wir als Gemeinde nehmen auch für uns in Anspruch, dass wir Volk Gottes sind. Also spielt da überhaupt Gerechtigkeit eine Rolle? Ich gehöre zum Beispiel, ich bin im Vorstand von einem evangelikalen Werk. Da muss man sich schon, wenn man Mitarbeiter bezahlt, gelegentlich mal die Frage stellen, bezahlen wir die eigentlich gerecht? Gerecht ist natürlich immer auch eine schwierige Frage, aber die Frage, glaube ich, muss man sich schon mal gelegentlich stellen. Die Frage ist, spielt das bei uns in der Gerechtigkeit, bei uns in der Gemeinde eine Rolle? Sollte es überhaupt eine Rolle spielen? Es gibt so Sätze im Neuen Testament, die auch von sehr materieller Gerechtigkeit reden. Euer Überfluss diene ihrem Mangel. Wir singen zum Beispiel nachher, es gibt Gerechtigkeit für alle. Das hoffen wir natürlich für uns auf jeden Fall. Also ich für mich hoffe natürlich immer, dass es gerecht ausgeht für mich. Und wir hoffen es für die Zukunft, aber das Reich Gottes beginnt hier und jetzt und betrifft nicht nur mich, sondern auch die anderen. Und manchmal denke ich mir, also bei mir entdecke ich das, die große Perspektive ist weg. Also ich sehe oft gar nicht mehr die große Perspektive, in der wir leben, verhedder mich dann in den Details des Alltags. Und da könnte es auch sein, dass die Gerechtigkeit des Reiches Gottes im Alltag irgendwie dann untergeht, weil mir überhaupt die große Perspektive fehlt, die wirklich real bei mir da ist. Und dann, glaube ich, ist man auch von dem, was in unserer Zeit so herrscht, stark geprägt, dass man von einem eher Erfüllung jetzt, hier und jetzt, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es immer darum geht, dass man alles hier und jetzt kriegt und dann auch möglichst noch sofort. Was uns aber als Christen vielleicht nicht verheißen. Ich mache nur Fragen, ich sage nichts Konkretes heute, ich sage es euch nur. Also, weil es auch meine Fragen sind letztlich. Dann im Neuen Testament, zweiter Punkt, Leben als vernünftiger Gottesdienst. Also es gibt ja im Neuen Testament, wird der Gedanke des Gottesdienstes ja nochmal weitergezogen. Da gibt es nicht sozusagen das Leben und ich gehe dann zum Gottesdienst, sondern wenn ich Paulus jetzt im Römerbrief zum Beispiel ernst nehme, dann sagt er, mein ganzes Leben ist Gottesdienst. Also ich gehe sonntags zum Gottesdienst, sondern mein ganzes Leben ist letztlich Gottesdienst. Und er redet davon, dass es einen vernünftigen Gottesdienst gäbe. Und dieser vernünftige Gottesdienst bestünde darin, dass man sein ganzes Leben, also sein ganzes Leben, Gott zur Verfügung stellt. Das sagen wir natürlich. Wir haben unser ganzes Leben Gott zur Verfügung gestellt. Völlig klar, sagt jeder von uns. Das sei der vernünftige Gottesdienst. Und dann kommt sofort ein Nachsatz noch, wo er sagt, und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Also da sieht er auch die Gefahr, wir leben in dieser Welt und werden von ihr geprägt. Und das, glaube ich, werden wir in einer sehr konkreten Weise, dem können wir uns auch nicht entziehen. Das heißt, welches Haus wir brauchen, wie viele und welche Autos wir brauchen. Und Da bin auch ich nicht frei davon. Ich glaube, das betrifft jeden von uns. Bei mir sind es vielleicht noch die Fahrräder, damit man die Radfahrer nicht rausnehmen. Fahrräder kosten inzwischen auch viel Geld. Und da kann man sich auch das auch nach oben offen inzwischen, ohne Obergrenze bei den Fahrrädern. Wie viel Zeit wir aufwenden, um das entsprechende Geld zu beschaffen, was wir dafür brauchen. Wer alles wie lange arbeitet. Das sind alles so Fragen, wo wir völlig geprägt sind von unserer Zeit, glaube ich. Und wo es auch immer mal wieder viel Kraft, Gedanken braucht zu sagen, wo bin ich denn eigentlich von dieser Zeit geprägt und was bedeutet es eigentlich, dass ich mein ganzes Leben Gott zur Verfügung stelle und mich nicht dieser Welt gleichstelle. Ich glaube, dass es insbesondere auch für Geld gilt. Da formulieren wir ja auch, unser ganzes Leben gehört Gott, unser ganzes Geld gehört Gott. Und dann entdecke ich mich dabei, dass ich sage, naja, es gibt ja diese 90-10-Regel. Also 10% geben wir Gott, ja klar. Und 90%, was machen wir denn jetzt mit denen? Die gehören ja eigentlich dann mir, oder? Jetzt kann man noch sagen, 10% brutto oder netto? Bei mir noch mit oder ohne Kirchensteuer. Ist nicht so, dass ich die Gedanken, also das sind genauso Gedanken. Und dann merke ich doch, wie ich mir ein Leben hinargumentiere. Also wie ich mir ein Leben hinargumentiere und wie man sich das auch ganz fromm hinargumentieren kann. Und plötzlich ist man in der Obergrenzendiskussion mal völlig anders drin. Also wo ist sozusagen die Obergrenze? Der Stachel für mich ist immer, dass im Neuen Testament ist es nie aufgehoben worden. Das muss ich sagen, ja. Jesus hat nie gesagt, das mit der Obergrenze hat keinen Wert, die 10%. Aber es gibt im Neuen Testament auch ganz andere Geschichten. Also es gibt einen, dem hat er eine 0-100-Regel eingeführt. Alles weg oder du kommst da nicht rein. Ich frage mich immer, hätte man nicht mit dem über 20, der hat so viel Geld gehabt, mit dem hätten wir doch mal über 20% verhandeln können. Also warum diese Radikalität in dieser Frage? Euer Überfluss diene ihrem Mangel, ist auch so ein Satz, der ist ohne Obergrenze. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, man könnte da noch endlos weitermachen. Also, wo man sagt, es geht nicht um ein formales Handeln, sondern es geht nochmal von der ganz anderen Seite positiv das anzugucken und zu sagen, nicht, wo ist die Grenze und wie viel ist jetzt erlaubt und wie viel gehört mir, und so scheint mir das ja bei denen damals auch gewesen zu sein, sondern umgekehrt. Wie viel kann ich und was ist aus Liebe möglich? Damit komme ich zum Dritten. Als ich mir die Texte angeguckt habe, also es ist der Wochentext von die Woche, von dieser Woche. In der evangelischen Kirche gibt es immer 6 Texte für jede Woche. Und einer von den Texten ist Predigtext und ich habe den von Amos genommen, weil das wird heute auch in der evangelischen Kirche überall gepredigt. Da ist ein Text dazugestellt aus 1. Korinther 13, der ist sehr bekannt, das ist das Hohelied der Liebe. Da habe ich mir gedacht, was hat jetzt der Text mit dem Amos zu tun? Mindestens eine Beziehung habe ich gefunden. Das Hohelied der Liebe beginnt auch damit, dass was ziemlich hohl und schräg klingt. Es sei denn, wenn ich in Sprachen der Engel reden könnte und so, und das wäre alles ganz toll. Aber wenn du die Liebe nicht hast, dann klingt es auch wie ein Gitarrengeklimper und so. Also wenn man keine Liebe hat, dann klingt alles hohl. Also es geht nicht darum, was darf ich, wo ist die Grenze, sondern was bedeutet es, dass Gott mich liebt und ich liebe ihn und meinen Nächsten. Und ich glaube, wenn die damals so gedacht hätten, wäre bei allem Gesetz, was sie sich hinargumentieren, niemals einer auf die Idee kommen, einen für ein paar Sandalen einfach zu versklaven. Ich lasse es mal dabei bei ein paar Fragen, ein paar Anmerkungen zum Text von Amos. Es gibt ja ein gemeinsames Mittagessen, vielleicht könnt ihr da weiterreden. Was bleibt ist, Amos kritisiert den Gottesdienst, der nicht ausdrückt, was sie leben. Und ich wünsche uns, dass unsere Gottesdienste ausdrücken, was wir leben und dass das nicht hohl klingt. Amen.